Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Rabe. Einfach Rabe.
95,6.
Subkutan Talk.
Herzlich willkommen bei Subkutan Talk. Das ist die Gesprächssendung der Kulturredaktion von Radio Bern Rabe. In der nächsten halben Stunde wird philosophiert, und zwar über die Fragen, wie kommen philosophische Themen aus dem Elfenbeinturm der Uni an eine interessierte Öffentlichkeit, wie können solche Themen vermittelt werden und welche Themen sind überhaupt gern gesehen in Tages- und Wochenzeitungen. Tristan Jäcki hat sich dazu zwei Gäste ins Studio geladen. Klaus Petrus lehrt an der Uni Bern und beschäftigt sich mit Sprachphilosophie und der internationalen Tierrechtbewegung. Nina Streeck hat Volkswirtschaften, Philosophie und Theologie studiert und schreibt für die NZZ am Sonntag im Ressort Wissen. Die Sendung findet ihr übrigens auch als Podcast auf rabe.ch.
Subkutan. Kultur wandert gut geht.
Culture that gets under your skin.
Bei mir im Studio begrüße ich jetzt den Philosoph Klaus Petrus und die Wissenschaftsjournalistin Nina Streeck. Meine erste Frage geht an Philosoph Klaus Petrus. Klaus Petrus, was ist für Sie interessanter? Mit einem Menschen zu reden, der Philosophie studiert hat, oder mit einem Menschen zu reden, der keine Philosophie studiert hat?
Also ehrlich gesagt, eher das Letztere. Also jemand, der nicht Philosophie studiert hat. Und der Grund ist ganz einfach, manchmal ist die Perspektive, die Leute haben, die nicht schon in dem Philosophen-Deichen drin sind, einfach frischer und sie sind auch irgendwie vorbehaltsloser, wenn es um Themen geht, um Fragestellungen geht. Es ist in einem gewissen Sinne interessanter. Natürlich, für einen Berufsphilosoph ist unabdingbar, dass man sich mit anderen Berufsphilosophinnen auseinandersetzt. Und das ist ganz klar, dass man da versucht, den Dialog da zu finden.
Und Sie werden verstanden, wenn Sie mit Laien über philosophische Themen reden?
Also ich finde schon, und das ist vielleicht auch ein Punkt, wenn es um die Vermittelbarkeit von der Philosophie geht. Philosophie hat, oder die akademische Philosophie beschäftigt sich mit ganz vielen Themen und Fragestellungen, die auch im richtigen Leben interessant sind und wichtig sind. Also wenn man da an die ganz grossen Fragen denkt, wie der Sinn des Lebens oder was jetzt die Welt da im Innersten zusammenhaltet, aber auch Fragen wie sollen wir uns im moralischen Konflikt verhalten oder wie es überhaupt möglich, dass wir uns miteinander verständigen können und so weiter. Das sind alles Themen, die uns im Alltag, im richtigen Leben auch interessieren. Und das sind auch Themen, die die akademische Philosophie sich seit Jahrhunderten oder fast schon seit Jahrtausenden auseinandersetzt. Also insofern gibt es da ganz einen engen Zusammenhang. Philosophie beschäftigt sich nicht mit etwas, was völlig abgehoben wäre oder wo die Leute, die sogenannten normalen Leute, die nicht philosophisch ausgebildet sind, nicht würde interessieren.
Nina Streeck, Sie haben auch Philosophie studiert. Sind Sie auch der Meinung, dass es gar nicht nötig ist, dass man Philosophie studiert haben muss, um philosophisch zu diskutieren?
Na, ich denke mal, jeder kann philosophisch diskutieren. Jeder kann damit anfangen, sich über Fragen, wie sie Klaus Petrus auch gerade genannt hat, Gedanken zu machen. Deswegen braucht es sicherlich kein Philosophiestudium, um zu philosophieren. Sich mit akademischer Philosophie oder mit dem Denken großer Philosophen auseinanderzusetzen, kann hilfreich sein und kann auch Interesse wecken, kann einen auf neue Denkwege führen, zu neuen Fragen führen. Und einfach Freude machen dann auch und auch zu neuen Antworten vielleicht führen, zu sein Leben zu überdenken.
Sie arbeiten bei der NZZ am Sonntag im Ressort Wissen und berichten dort auch über Philosophie. Aber wie wird in dieser Redaktion überhaupt entschieden, über was berichtet werden soll? Warum ist Philosophie für die NZZ am Sonntag ein Thema?
Das müssen eigentlich meinen Chefredakteur oder Ressortleiter fragen. Dass es mich interessiert, ist ja klar. Ich habe es vorgeschlagen, weil ich selber große Freude an der Philosophie habe, an philosophischen Themen und es mir auch ein Anliegen ist, das zu vermitteln. Und bin damit auf offene Ohren gestoßen. Ich denke, von der Themenauswahl passt es gut rein. Es ist ein Themenbereich aus der Wissenschaft. Das ist aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich. Die Wissensressorts sind ja tendenziell eher so Forschung, Technik, Naturwissenschaften lastig. Und da auch ein Gegengewicht zu setzen. Dann, ich schreibe eine Philosophenserie, das ist also ein historischer Zugang. Etwas, was sicherlich auch einerseits unterbelichtet ist nach wie vor und andererseits aber in gewisser Weise ja auch modern. Wenn man an so Richard David Precht denkt, der sowas, so populäre wissenschaftliche oder populäre Philosophiebücher schreibt.
Und dann kommen Sie an die Redaktionssitzung und schlagen sozusagen einen Philosoph vor, den Sie auf 6'000 Zeichen behandeln wollen.
Genau. Ja, das ist natürlich eine Herausforderung, das so zusammenzukürzen, und manchmal blutet einem auch das Herz, das zu tun zu müssen. Es gehen halt Gedankengänge verloren, werden stark verkürzt, werden ungenau im schlimmsten Fall, aber das lässt sich eben nicht vermeiden, und das Anliegen, überhaupt was zu vermitteln, überhaupt was zu dem Thema zu sagen, ist dann doch größer. Und das kann ja auch anregen. Also das wäre die Hoffnung, anzuregen, weiterzudenken und selber anzufangen zu lesen.
Braucht es für das denn eher ein gutes Thema oder braucht es einfach einen bekannten Namen? Könntet ihr jetzt in dieser Serie auch über einen weniger bekannten Philosoph berichten?
Auf jeden Fall. Also ich habe mal außerhalb der Serie über einen Philosophen, der sicher in der Zunft sehr bekannt ist, aber in der Redaktion zum Beispiel eher unbekannt war, geschrieben, über John Searle, einen amerikanischen Philosophen. Und da setzte sich dann das Thema, wie wir die soziale Welt verstehen, durch. Und mein Gedanke war eher, also dass ich diesen historischen Zugang in der Serie wähle, mein persönlicher Zugang auch zur Philosophie oder das, was mir die Philosophie eröffnet hat, was mir das mein Interesse geweckt hat und mich in die Denkwege einzelner Philosophen hinein zu vertiefen.
Können Sie ein Beispiel für ein Thema machen, wo jetzt in der Zeitung gar nicht könnte dargestellt werden? Gibt es absolut schwierige Themen?
Da fragen Sie was, also da bin ich fast überfordert, mir was zu überlegen. Ich würde mal sagen, nee, das gibt's nicht. Ein Zugang lässt sich immer finden, also vielleicht nicht das Thema, was man unmittelbar vorschlägt, das mag zu kompliziert sein. Dann kann man ja diskutieren, wie man es möglicherweise etwas umformulieren kann. Aber grundsätzlich lässt sich alles behandeln. Es ist nichts uninteressant.
Klaus Petrus, wir haben jetzt gerade erfahren, wie das so geht in der Redaktion von der NZZ, die offen ist für philosophische Fragestellungen. Aber jetzt würde mich interessieren, wie sieht der Arbeitsalltag von einem Philosophen eigentlich aus? Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie aufstehen? Mit was vor Ihren Tag an, wenn Sie ins Bett gehen, was haben Sie gemacht, bis Sie ins Bett gegangen sind?
Also Philosophinnen stehen typischerweise ganz spät auf und nachher wird lang Kaffee getrunken und es wird nichts gegessen und es wird ein bisschen gedeicht. Und dann, nein, das ist natürlich das Klischee. Also der Alltag von einem Berufsphilosoph oder jemand, der in der akademischen Philosophie tätig ist, reden wir jetzt einmal vom universitären Umfeld. Das ist ein Job, wie alle anderen Wissenschaftlerinnen auch haben. Es passiert sehr viel im Büro, es passiert sehr viel vor Ort. Man hat eigentlich auch eine klare Aufgabenteilung im Sinne von, dass man zur Hälfte beispielsweise für Forschung gezahlt ist oder da ist und die andere Hälfte für die Lehre. Also es verteilt sich so. Also das sind so Rahmenbedingungen, die gegeben sind. Und innerhalb dem macht man Forschung. Selbst in der Philosophie. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich selbst auch immer erfahren habe, weil die Leute mich gefragt haben, wie? Man forscht in der Philosophie. Und das ist vielleicht auch ein Bild, das man jedes Mal hat von der akademischen Philosophie, das nicht so zutreffend ist. Ja, es ist mittlerweile eine Wissenschaft wie jede andere. Die Leute, die innerhalb der philosophischen, also der akademischen Philosophie tätig sind, das sind mittlerweile auch Spezialisten. Es gibt sehr viele Teilbereiche in der Philosophie und man muss sich mittlerweile, wenn man da professionell tätig ist, auch spezialisieren und sich entsprechend profilieren.
Wenn man sich dann so ein paar Jahre mit einem einzelnen Thema beschäftigt hat, wo man quasi nur mit seinen Kollegen sich darüber unterhalten kann und die breite Allgemeinheit eigentlich einem nicht versteht, wird es einem doch nicht langweilig?
Nein, ich glaube nicht, dass es langweilig wird, weil die Auseinandersetzung innerhalb der Zunft, wie man das so sagt, die ist natürlich schon sehr interessant, weil es da wirklich um Detailfragen geht und man merkt euch innerhalb dieser detaillierten Fragestellungen, dass es einen gewissen Fortschritt gibt. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant und auch motivierend, dass man wirklich das Gefühl hat, man kommt weiter in gewisse Problemstellungen oder man kann gewisse Probleme Lösungen zuführen oder solche Sachen. Also das ist schon eine spezielle Auseinandersetzung oder eure Herausforderung, die, glaube ich, andere Wissenschaftlerinnen euch haben, gerade in den Naturwissenschaften, auch die arbeiten ja sehr eng innerhalb von Projekten und Forschungsgruppen zusammen. Das sind eigentlich immer so die gleichen Leute, die sich da austauschen und entsprechend versuchen, da Fortschritte zu erzielen. Das ist eigentlich eine sehr spannende Angelegenheit, finde ich.
Im Gegensatz zu den Naturwissenschaften gibt es bei der Philosophie aber nicht so greifbare Resultate. Wenn in der Medizin geforscht wird, gibt es ein neues Medikament und die Leute sehen nachher, aha, da ist etwas gegangen. Was sind denn die Outputs der Philosophen?
Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen oder mache es vielleicht nicht so verallgemeinern, weil es gibt auch innerhalb der Philosophie sehr unterschiedliche Zugänge und sehr unterschiedliche Schulen, in Anführungszeichen. Und jetzt beispielsweise aus der Philosophie, wo ich komme, die sogenannte analytische Philosophie, die hat das Ziel, in erster Linie auch Begrifflichkeiten zu schärfen und Theorien zu entwickeln, die man nachher irgendwann einmal auch in die Tagwandforschung einbringen kann. Also die Art von Philosophie, die ich jetzt jahrelang zum Beispiel tätig war, das ist eine Art von Grundlagenforschung. Und die Grundlagenforschung hat nicht schon automatisch den Anspruch, wirklich jetzt so eins zu eins anwendbar zu sein oder so etwas.
Sie haben ja zwei Themenbereiche in Ihrem Repertoire, die Grundlagenforschung im Bereich der Sprachphilosophie und Human-Animal-Studies. Können Sie mir kurz erklären, warum Sie Ihren sprachphilosophischen Überlegungen gegangen ist?
Ein Aspekt, der ziemlich wichtig war innerhalb dem Thema, war die Spannungsfeld zwischen dem, was wir mit Äußerungen oder mit Sätzen sagen und was wir mit diesen Äußerungen oder Sätzen meinen. Und wir können uns vom Alltag her eigentlich selten sagen, wir genau das, was wir meinen. Am Ziel meinen wir mehr, was wir sagen, am Ziel meinen wir weniger, am Ziel meinen wir das Gegenteil von dem, was wir sagen. Also gibt es so eine gewisse Kluft und trotzdem funktioniert die Kommunikation. Und ein Schwerpunkt war, da eine Theorie, also auf der einen Seite die Begrifflichkeiten zu schärfen, die da im Spiel sind, wie sagen und meinen und die ganzen Graustufen, die es gibt. Und auf der anderen Seite eine Theorie zu entwickeln, die zeigt, dass die Kluft zwar gibt, aber nichtsdestotrotz Kommunikation möglich ist. Und das den jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen banal, aber da gibt es 100'000 Details, die wahnsinnig spannend sind und mit denen befasst man sich auch im Teilbereich von der Sprachphilosophie, wo es um Bedeutungs- und Kommunikationstheorien geht.
Nina Streeck, haben Sie sich auch schon mit dem Bereich von der Sprachphilosophie befasst und haben Sie schon mal Artikel darüber geschrieben? Wie würden Sie jetzt den Bereich zugänglich machen?
Also wenn ich höre, was Klaus Petrus sagt, das ist ja ein sehr spannendes Thema, sagen und meinen. Er hat ja auch schon darauf hingewiesen, warum, dass es da diese Kluft geben kann zwischen dem, was wir sagen und dem, was wir eigentlich meinen. Und da würde ich erst mal versuchen, diese Frage scharf rauszuarbeiten, die den Philosophen beschäftigt. Erst mal klarzumachen, warum betrifft uns das jeden Tag im Alltag? Warum kann es sich lohnen, sich damit zu beschäftigen? Die Begeisterung klarzumachen für so ein Thema, das vielleicht auf den ersten Blick noch nicht sichtbar ist, aber wenn man genauer hinschaut, man eigentlich sagen muss, ja, da ist irgendwas eigenartig, da kann ich mich wundern, da kann ich staunen drüber und da kann ich weiterfragen.
Ihr schafft in dem Fall in eurer Arbeit auch ein Verständnis für die Arbeit der Philosophen. Ist das ein Ziel von Ihnen?
Auf jeden Fall. Also da eben diese Begeisterung zu vermitteln und die Relevanz der Fragen zu vermitteln und alltägliche Überlegungen, Intuitionen auch aufzubrechen, auf neue Ideen zu kommen und Interesse zu wecken für philosophisches Denken und philosophische Zugänge zur Wirklichkeit. Das ist mir auf jeden Fall ein Anliegen, ja.
Jetzt gibt es trotzdem Themen, die einem näher sind als andere, obwohl ihr braucht Sprache täglich. Ich muss mir jetzt aber nicht notwendigerweise Gedanken machen. Es gibt Themen, die einem einfach irgendwie näher sind, die vielleicht brisanter sind. Klaus Petrus, Sie haben ja noch ein zweites Gebiet, Human-Animal Studies. Warum geht es dort?
Das ist ein relativ junger Forschungszweig, zumindest im deutschsprachigen Raum. Es geht im sehr, sehr umfassenden Sinn um die Mensch-Tier-Beziehung. Und das ist ein Forschungsfeld, das ganz unterschiedliche Disziplinen sich daran beteiligt. Das ist wirklich ein multidisziplinäres Projekt, das entsprechend auch faszinierend ist, von der Rechtswissenschaft über die Philosophie, Soziologie, Psychologie. Jene Wissenschaften, die da beteiligt sind, versuchen aus ganz unterschiedlicher Perspektive die Stellung des Tieres in unserer menschlichen Gesellschaft zu reflektieren. Auch kritisch zu reflektieren. Und das ist so etwas, was ich in den letzten 2-3 Jahren intensiv gemacht habe, mit einem Schwerpunkt, weil ich von der Philosophie herkomme, mit einem Schwerpunkt in der sogenannten Tierethik, also eher der moralisch Aspekt von unserem Umgang mit Tieren beleuchtet. Und das ist jetzt im Gegensatz, wenn man so will, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, der Sprachphilosophie natürlich automatisch schon praxisangewandter, weil das ist ein Thema, das im Alltag betrifft. Beispielsweise ist es okay, Tiere zu essen oder auch zu züchten und zu mästen und zu töten. Also es ist ein Aspekt, der sofort mehr in den Alltag eingreift und der euch natürlich gesellschaftspolitisch brisant ist. Und über das haben wir jetzt in dem Sinne noch nicht geredet. Also die Vermittelbarkeit von der Philosophie in der Öffentlichkeit ist eure Frage nach, welche Brisanz oder welche gesellschaftspolitische Dimension hat Philosophie heutzutage noch?
Ja, das gilt ja grundsätzlich, würde ich sagen, für den ganzen Bereich der Ethik, also der praktischen Philosophie, dass das verbunden ist mit Fragen, wo wir selbst im persönlichen Leben vor Entscheidungen stehen. Darf ich Tiere essen? Da das zugänglich zu machen, ist vielleicht in gewisser Weise einfacher, weil es näherliegender ist als komplizierte sprachphilosophische Themen. Und auch da, denke ich, besteht die Chance oder die Aufgabe darin, auf neue Denkwege zu lenken oder anzuregen, die ganze Sache vielleicht auch mal ganz anders zu sehen und unterbelichtete Aspekte in den Blick zu bekommen. Oder überhaupt mal zu überraschen mit der Aussage, nein, man darf Tiere unter gar keinen Umständen essen. Gut, das ist vielleicht heute nicht mehr ganz so überraschend, viele Vegetarier, aber da Argumente zu nennen, die vielleicht im Stammtischdiskurs nicht unbedingt genannt werden.
Ist es nicht auch eine Gefahr, dass gerade die praxisbezogene Philosophie in den Medien häufig instrumentalisiert wird, dass dort politische Überzeugungen legitimiert werden durch philosophische Überlegungen?
Legitimiert werden durch philosophische Überlegungen. Was ist eine philosophische Überlegung? Ja, in dem Moment, in dem ich ein ethisches Argument formuliere, philosophiere ich in dem Sinne ja bereits. Ob ich dafür jetzt mich berufe auf irgendwelche Autoritäten, das mag eine Argumentationsstrategie sein, aber ich weiß nicht, ob es unbedingt eine Instrumentalisierung ist. Es kann ja auch einfach ein gutes Argument sein, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe und damit dann in die Diskussion einsteige.
Durchaus. Auf der anderen Seite ist das nicht so ausgewogen unter Umständen. Es ist ja eine Auswahl von bestimmten Argumenten und das geht dann wiederum in eine ganz klare Richtung schlussendlich. Also da werden Meinungen gemacht und da wird nicht über Themen abstrakt verhandelt. Aber Klaus Petrus, welches von euch beiden Arbeitsfelder ist Ihnen näher? Wo haben Sie mehr Emotionen dabei?
Also ich kann das so eigentlich nicht sagen. Also ich versuche alles das, was ich mache, aus Überzeugung zu machen und mit Herzblut zu machen. Aber es gibt einen Unterschied, und das hat Nina auch gesagt jetzt gerade, es gibt einfach Themen, die näher sind am Alltag oder in dem sie mehr gesellschaftspolitische Dimensionen hat, so auf den ersten Blick schon. Und es gibt Themen, die haben das auf den ersten Blick nicht so, sie können es auf den zweiten oder dritten Blick haben oder völlig nicht. Das gibt es schon und in dem Fall jetzt, wenn es um die beiden Themen geht, Sprachphilosophie oder Human Animal Studies und Tierethik, ist ganz offensichtlich, dass die Tierethik in dem Sinne näher ist, gewisse Themen, die gesellschaftspolitisch verhandelt werden und dass da Brisanz aufkommen kann, ist eigentlich vorprogrammiert. Das denke ich mir schon.
Aber selbst wenn es so ist, dass einseitig argumentiert wird, man ist ja nicht allein in dem Diskurs. Also es steht jedem frei, eine völlig andere Meinung ebenso gut argumentativ untermauert zu formulieren.
Also ich sehe das so, das ist mich durchs manchmal ein sehr unbegründetes Vorurteil, dass man das Gefühl hat, es gibt gewisse Bereiche von der Philosophie, sagen wir jetzt mal Ethik, und die sind automatisch schon partiisch. Wohingegen, es gibt nachher so andere Bereiche von der Philosophie, sagen wir sehr theoretische, wie Sprachphilosophie, die nicht interessengeleitet sind. Das stimmt nicht. Wissenschaft ist immer interessengeleitet. Also es ist ein komischer Mythos, dass man das Gefühl hat, Wissenschaft oder Philosophie sei etwas sehr Neutrales, Abstraktes. Ich als Sprachphilosoph habe das Interesse, durch meine Argumente gewisse Auffassungen anderen näher zu bringen oder verdient zu argumentieren. Und in gleichem Maß macht man es auch in der Ethik. Ich glaube, die Argumente in der Philosophie sind einfach alles entscheidend. Klare Begrifflichkeiten und der argumentative Zusammenhang. Und an dem müssen sich Thesen und Auffassungen messen und nicht unbedingt an der Frage, wie lehnt sich politisch instrumentalisieren. Weil das ist eigentlich nicht Sache vom Argument. dass das Argument selbst dreht, das nicht schon in sich. Das wird nachher in der Regel halt gemacht, immer ein gewisser politischer Setting, wo nachher andere Interessen ausschlaggebend sind. Weder jetzt, welches Argument ist das Beste oder welcher Begriff ist der schärfste oder so etwas.
Also da gibt es sicherlich auch einen Unterschied nochmal im akademischen Diskurs. Wenn ich da wichtige Argumente einfach ignoriere und den Tisch fallen lasse, dann diskreditiere ich mich ja selbst als Gesprächspartner. Dann warum soll man sich damit befassen? Und das kann ich natürlich in einer politischen Diskussion viel eher. Also so gesehen natürlich interessegeleiteter argumentieren. Aber ich denke, das ist auch klar vom Kontext, also vom Setting, in dem die Diskussion stattfindet.
Vielleicht hat es einfach auch mit der Länge von einem Artikel in einer Zeitung zu tun. Da müssen sie sehr viel wegstreichen, müssen sie sehr viel vereinfachen und da bietet es sich natürlich an, eine griffige Sache zu schreiben, die nachher auch ein gewisses Echo auslöst, die eine gewisse Teilnahmebereitschaft oder ein gewisses Interesse schon mal mit sich bringt. Trotzdem stellt sich die Frage, wie gehen Sie mit dieser Reduktion um, wenn Sie Artikel schreiben? Philosophen brauchen häufig komplizierte Fachwörter, die Ihrer Leserschaft vielleicht nicht geläufig sind. Wie gehen Sie mit diesen Fachbegriffen um?
Also da würde ich einmal unterscheiden, wenn ich einen Kommentar schreibe oder eine Leitkolumne, also einen Meinungsartikel, dann schreibe ich, was ich denke. Dann schreibe ich die Argumente auf, die ich für richtig halte. Wenn ich dagegen wie in der Philosophenserie versuche, einen Gedanken eines Philosophen darzustellen, dann versuche ich mich so eng wie ich schaffe, an das zu halten, was er gesagt hat. Und natürlich muss ich Sachen weglassen. Wie gesagt, blutet mir da auch immer wieder das Herz, zuletzt letzten Sonntag, als ich über Descartes geschrieben habe. Und es ist mir völlig bewusst, dass ich verkürze in einer vielleicht nicht mehr ganz sinnvollen oder nicht mehr ganz zulässigen Weise. Aber da überwiegt dann das Anliegen, einzuführen in das Denken und anzuregen und zu sagen, ich will versuchen, den Kerngedanken oder einen Kerngedanken, da muss man ja schon auswählen, einen Kerngedanken plausibel zu machen, darzustellen und das frei von Fachbegriffen. Die würde ich, wenn es ganz wichtige Fachbegriffe sind, wie zum Beispiel bei Descartes auch noch lateinische, res cogitans und res extensa, also das denkende Wesen und das ausgedehnte Ding, dann schreibe ich die in Anführungsstrichen hin oder erkläre sie. Aber ich versuche mich, das weitgehend zu vermeiden, um nicht unverständlich zu werden. Also man kann es immer umschreiben.
Läuft es denn nicht immer auf die gleichen Aussagen raus? Wenn man über einen berühmten Philosoph einführend schreibt, dann nimmt man doch einfach die zwei, drei Zitate, die die halbe Welt sowieso schon kennt. Können Sie da überhaupt innovativ sein?
Na, ich kann das Denken von denen natürlich nicht neu erfinden, aber ich glaube, sie unterschätzen die Philosophie. Natürlich kann man sagen, wir stehen auf den Schultern von Riesen, es gibt sowieso nichts Neues mehr, keine Innovationen in der Philosophie. Aber es haben ja alle eine Frage oder mehrere Fragen gehabt, die sie fasziniert haben, die sie umgetrieben haben, für die sie eine Lösung finden wollten und teilweise wirklich in dem historischen Kontext sehr eigenständige, ungewohnte Gedanken gefunden. Und ich glaube, das rauszuarbeiten, also auch zu sagen, das hat diesen Descartes zum Beispiel umgetrieben in einer Zeit, in der sich ganz vieles verändert hatte. Da gab es einfach Fragen, worauf kann ich mich noch verlassen? Was kann ich überhaupt wissen?
Ist es trotzdem nicht schwierig, nachher so einen Philosoph auf eine Aussage, ich meine, es ist cogito ergo sum, oder? Wenn ich mich nicht ganz täusche, sehe, ich denke, also bin ich, zu reduzieren, weil der hat ja noch einen ganzen Haufen andere Themen berührt. Klaus Peterus, wie sehr darf so ein komplexes Thema, so ein komplexer Denker überhaupt vereinfacht werden, damit der Inhalt und das Werk vor allem nicht verfälscht wird?
Also ich glaube, das kann man nicht generell beantworten. Und Nina hat das jetzt gerade gut gesagt, es kommt immer auf den Philosoph drauf an, es kommt auch auf die historischen Bedingungen drauf an, unter denen die gedacht haben. Das ist auch immer so ein Faktor, wo wesentlich ist, wenn man so etwas komplex will vereinfachen oder vermitteln. Und ich glaube, schlussendlich ist immer, das ist ein Balanceakt zwischen, man tut etwas allgemein verständlich darstellen und es wird banal. Und ich glaube, im Einzelfall müssen wir das entscheiden. Ich selbst bin der Auffassung, dass man im Prinzip beliebig komplexe Gedanken allgemein verständlich kann vermitteln, ohne zu banalisieren. Es bräuchte gewisse Sachen, also es bräuchte eine gewisse Gabe wahrscheinlich, weil nicht alle kennen das. Ich weiss das aus Erfahrung, nicht alle kennen das. Das bräuchte es. Es bräuchte euch unglaublich viel Wissen, damit dass man überhaupt die Vereinfachung machen kann oder die Mut zur Lücke haben. Und es bräuchte eine gewisse Überzeugung, dass man sagt, ja, das ist ein Gedanke, der wichtig ist, für diesen Philosoph war beispielsweise oder die Philosophin, aber es ist auch wichtig für uns heute, dass wir etwas daran lernen können und dass man einfach versucht, diesen Gedanke in seiner Art und Weise, aber auch in seiner argumentativen Faszination einfach probiert, anderen Leuten auch verständlich zu machen. Also das ist durch mich der Anspruch, kann man haben und den kann man auch einlesen. Natürlich, ab und zu gelingt es wahrscheinlich nicht. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Formen von Popularisierung. Es gibt, glaube ich, so Kant in 30 Minuten und Nietzsche für Anfänger. Und es gibt jene Phasen und fliegen zu Sättigen, die ein bisschen besser geeignet sind, andere weniger.
Wäre es vielleicht einfacher, wenn Philosophie in der Schule schon gelehrt wurde? Wären die Leute dann eher in der Lage, an so einem Diskurs teilzunehmen, an einem Gespräch teilzunehmen? Wären sie dafür, dass Philosophie zu einem Schulfach schon auf der Unterstufe wird? Nina Streck.
Jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe doch Philosophie in der Schule schon gehört. Allerdings tatsächlich erst in der Oberstufe, in der, glaube ich, 12. und 13. Klasse. Es kann sicherlich auf jeden Fall ein erstes Interesse wecken, wie das in der Schule ja grundsätzlich passiert. Also man entdeckt ein bisschen, was interessiert einen, womit möchte ich mich dann vielleicht später im Studium noch befassen. In der Unterstufe schon, warum nicht? Ich denke, dass, ehrlich gesagt, bin ich da über das Schweizer Schulsystem fast zu wenig informiert, aber dass das ja in vielen Bereichen auch vorkommt, wo man zum Beispiel auf ethische Fragestellungen stößt, da tauchen philosophische Fragen durchaus schon auf.
Haben Sie denn das Bedürfnis oder haben Sie den Auftrag, Nina Streeck, zu beweisen, dass Philosophie nicht bloß Entertainment ist, sondern dass es einen Mensch auch eine Horizonterweiterung bringt?
Der Auftrag, das ist vielleicht ein bisschen steil formuliert. Es würde mich freuen, wenn ich dazu beitragen kann, dass andere Menschen ihr Interesse an philosophischen Fragestellungen entdecken, aber am Ende bleibt es jedem selbst überlassen, ob er sich mit solchen Fragen befassen möchte.
Wie sieht es bei Ihnen aus, Klaus-Peterus? Haben Sie eine Mission?
Nein, also eine Mission in dem Sinne habe ich nicht. Ich versuche einfach gewisse Themen, die ich finde, die sind interessant und insbesondere auch wichtig, auf eine möglichst seriöse Art und Weise zu bearbeiten, und das Optimum ist noch, wenn man es nachher kann, an die Leute dran tragen, für die interessant zu machen, was, wie Nina gesagt hat, verschiedenes nachher ein Anstoß ist, zu sagen, mal über das denke ich mal ein bisschen genauer nach. Das ist eigentlich alles.
Klaus Peterus, Nina Streeck, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Merci. Vielen Dank.
Subkutan Talk.
Neugier für und Freude an philosophischen Themen ist also die wichtigste Grundlage für ihre Vermittlung. Und auch wenn es eine Herausforderung ist für die Journalistin oder den Journalisten, auch ein kurzer Zeitungsartikel kann viel über einen Philosophen, eine Philosophin und deren komplexe Gedankengänge erzählen. Das war der Subkutan Talk. Tristan Jeggi hat mit dem Philosophen Klaus Peterus und der Wissenschaftsjournalistin Nina Streeck gesprochen. Nachhören könnt ihr die Sendung im Podcast auf rabe.ch. Da gibt es auch das Subkutan-Archiv. Die Gesprächssendung der Kulturredaktion von Radio Bern-Rabe hört ihr wieder in 2 Wochen. Da nehmen wir dann das Sendethema der letzten Woche nochmal auf und sprechen über Kultur und Barrierefreiheit. Das Subkutan-Magazin gibt es wieder nächsten Mittwoch. Da geht's in die Berge. Wir berichten über die SAC-Ausstellung im Alpinen Museum und schauen, wie es um die neue Schweizer Volksmusik steht. Ich bin Theresa Bayer, rutscht gut ins Wochenende und wärmt euch an philosophischen Gedanken. Subkutan!